Eldoradio Podcast. Schrebergarten. Revierrevue.
Und der Revierrevue sind wir wieder in unserer Zeitzeugenreihe mit Leuten, die im Bergbau gearbeitet haben. Und ich habe heute wieder einen Gast da, der im Bergbau tätig war. Horst Höfer, hallo.
Hallo.
Wir wollen heute ein bisschen was hören über die Arbeit damals im Bergbau und so weiter. Und natürlich was ganz besonders Interessantes, aber das gibt's erst zum Schluss unseres Gespräches. Du hast ein eigenes Museum gemacht im Garten bei dir zu Hause in Unna. Und was man da sehen kann, wollen wir dann natürlich dann nachher auch noch hier hören. Ganz am Anfang muss man ja irgendwann mal zum Bergbau kommen. Wie war das damals bei dir? War das schon in der Familie so, dass es klar war, der kleine Horst wird auch Bergmann, oder wie ist das gekommen?
Nein. Ich bin zwar im Siegerland geboren, der Wiege unserer Montanindustrie, Eisenerzabbau, aber der Bergbau war da kein Thema. Ich habe natürlich die Zeiten dann während des Krieges, war ich ausgewandert worden praktisch. Das nannte sich damals Kinderlandverschickung, so dass ich 2 Jahre in der Slowakei war, mit 10 Jahren rüber abgefahren, hier in Witten. In Witten habe ich gewohnt. Da kam ich aber mit dem Bergbau doch schon in Berührung. Denn das Muttental ist ja wirklich die Wiege des Steinkohlenbergbaus. Da sind ja seit 400 Jahren Kohlen abgebaut worden, nicht? Aber wie gesagt, das hatte mit Bergbau dann hinterher wenig zu tun. Die Zeiten waren sehr schlecht, sehr schlecht. Wir sind dann aus Land ausgesiedelt worden wegen den Bombenangriffen. Und ich will nicht sagen, dass man, aber man musste sich alles selbst besorgen. Oder wie damals der Kölner Erzbischof gesagt hat, Fringsen, Kohlen vom Waggon holen. Aber das war bei uns auf dem Land ein bisschen was anderes. Es ging um Nahrungsmittel. Mein Vater war in den Kriegsfolgen gestorben und ich musste dann für die Familie sorgen. Musste aber noch ein bisschen in die Schule gehen, das war so ein Kurzschuljahr. Und dann hatten sich die Zeiten auch so in der Form verändert, dass der Lehrer, der eigentlich nur für die Bauernjungen zuständig war, dass er mich mal ganz schwer in die Zange genommen hat und ich konnte dann nach Hause gehen. Er hatte mich praktisch der Schule verwiesen. Ich konnte dann nach Hause gehen und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, so, das ist ja prima, dann kannst du morgen sofort beim Bauer anfangen, ne? Und ich sag so flapsig dann habe ich 1 Jahr Landwirtschaft studiert. Der erste Studiengang war natürlich 70 Misthaufen auseinanderwerfen. Die Vorlesungsräume, die hatten auch so eigene Charaktere. Schweinestall, Kuhstall, Ziegenstall und so weiter. Aber das Jahr war rum und ich hatte nichts mehr Heiles am Leib, was ich anziehen konnte. Und dann sagte ein Freund zu mir, weißt du was, du kannst doch auch was Zeche anfangen. Das war der totale Gegensatz von meinem Berufswunsch. Ich wollte Förster werden. Aber das war ja nun wieder ganz was anderes. Und dann bin ich auf der Zeche, ja wo, die nächstliegende Zeche war 18 Kilometer von uns entfernt. Also wieder hinkommen, das war 1947, da konnte man nicht einfach im Laden gehen und ein Fahrrad kaufen. Nein, man musste sich das Fahrrad anderweitig besorgen. Ich habe dann ein Fahrrad gefunden, das hatte noch gar keiner verloren. Und mit dem Fahrrad fuhr ich dann zur Zeche, nicht? 18 Kilometer, das war ja schon eine ganz schöne Entfernung morgens. Und meistens gegen Winter, die Zeche lag westlich von uns. Ja, und erst über Tage, einige Monate, das Stolzste war es natürlich, man kriegte erstmal Arbeitszeug. Das waren damals englische Militäruniformen, weil wir unterstanden der alliierten Militärkommission, das nannte sich North German Coal Control bei uns, noch die Zeche. Ich bin als Miner angefangen, nicht als Bergmann. Und dann gab es morgens 4 Schnitten Brot, das war natürlich auch eine ganz tolle Sache. Man konnte trockenes Brot von zu Hause mitnehmen, die zusammenklappen, da war dann ein bisschen was drauf. Ja, und dann erst über Tage die Arbeiten, die anfielen. Zur Aufnahme auf der Zeche musste ich natürlich erstmal einen Aufsatz schreiben, sonst kam man da gar nicht an. Das war so ein Familienbild mit 500 Mitarbeitern. Und was war es auch sehr wichtig war, dass man platt sprang. Nicht? Man musste schon Plattdeutsch sprechen, sonst kriegt man da keine Chance bei den Leuten.
War das Kohlebergbau auch schon gewesen? Oder?
Das war Kohlebergbau. Das war die Zeche Caroline in Holzwickede. Und wie gesagt, die richtig kleine, schnuckeliger Familienbild. Nicht? Über Tage, einige paar Monate über Tage gearbeitet. Und dann kam der Moment, wo ich 16 wurde, 16 Jahre. Mit 16 Jahren kam man in die Grube, obwohl ich schon einige Male Grubenluft geschnuppert hatte. Wie ich dann runterkam, dann sagt der Reviersteiger zu mir, kommst du vom Dorf? Na, ich denke, ich hatte oben über Tage der Betriebsführer, der hatte mich so in sein Herz geschlossen. Er wurde so Vaterstelle an mir vertreten. Und dann war das dann so, da fragte er mich, kommst du vom Dorf? Und dann habe ich gedacht, der will eine schlechte Zeit, es gab nichts. Wir vom Dorf, wir waren immer ein bisschen privilegiert, uns kam ja unterwegs ab und zu mal was entgegen, was essbar war. Und ich habe dann gleich bejaht. Das war ein Fehler. Das war ungefähr so, als wenn ich mich auf der Autobahn heute selbst links überhole. Nachdem ich ja gesagt hatte, sagte er dann ab in den Pferdestall. Die Jungs vom Dorf, die hatten natürlich schon mit Pferden zu tun gehabt. Und somit musste ich dann ein Jahr erst mit dem Pferd unter Tage arbeiten. Das hat natürlich die Folge, dass ich heute so als Fossil gelte, der noch mit Pferden echt gearbeitet hat unter Tage. Da gibt es nicht mehr viele von.
Ja, die sind dann ja auch irgendwann mal abgeschafft geworden. In dem, was du ja gerade erzählt hast, du hast erst was anderes gelernt, Meiner oder sowas, sagtest du?
Nein, das war Bergmann. Das hieß Bergmann, das war der englische Bergmann. In meinem Arbeitspass steht dann, als Meiner haben die mich angestellt.
Jetzt ist der Groschen bei mir gefallen.
Ja, das ist auch Redakteur am schwachen Moment.
Ja, kann man sogar in der Live-Sendung noch nicht mal rausschneiden, muss man mit leben. du hast erzählt, du hast mit den Pferden angefangen.
Ja.
War das... Du bist vom Land gekommen, war das dann für dich nochmal eine Umstellung, weil das ja unter Tage sehr eng und so weiter ist?
Eigentlich keine große Pferd bleibt Pferd, ob über Tage oder unter Tage. Also wenn man schon so ein bisschen Pferdeflüsterer musste man schon sein, wenn man mit diesen Tieren, die konnten auch bockig sein unter Tage, die schätzten sofort den Pferdeführer ein. Kann der mich oder kann der mich nicht? Nicht? Und ich konnte.
Nicht? Und damit war dann klar, dass du es machen musst.
Ja.
Und wie sah dann so der Tagesablauf von jemand aus, der unten mit den Pferden zu tun hat? Warst du dann die ganze Zeit?
Ja, der Tagesablauf, der war eigentlich nicht nur, dass man mit den Pferden, das fing an morgens erstmal mit Füttern, dann striegeln, dann Geschirr anziehen und dann kam, man musste dafür sorgen, dass das Frischwasser da war, denn das Grubenwasser war ja nicht genießbar. Und dann kam noch eins dazu, es mussten ja auch so ein bisschen andere Arbeiten nebenbei gemacht werden. Weichen schmieren oder sag ich mal, die Strecke wurde mit Asche planiert, damit die Pferde sich nicht die Knochen brachen. Ne? Und so mit war eine allerhand Nebenarbeiten noch, die man machen musste. Ne?
Ja, die Pferde, die du hattest, musstest du dann auch immer rausbringen ans Tageslicht oder blieben die?
Nein, die blieben unter Tage. Wir hatten auf der Zeche noch 5 Pferde unter Tage und die blieben unter Tage. Ne?
Auch kamen die gar nicht raus oder nur zum Wochenende zum Beispiel?
Es gab so Sondergeschichten, aber bei uns gab es aber auf den anderen Zechen nicht. So Pfingsten und Ostern, dann kamen die Pferde schon mal nach Übertage. Da mussten wir Jungs natürlich, obwohl das auch verboten war, nachts um 2 Uhr anfahren und die Pferde zum Schacht bringen und in der Dämmerung kamen die nach Übertage. Und jetzt muss ich wieder ein Märchen aufdröseln. Diese Geschichte, die in allen Schulen grassierte und immer kluge Menschen meinten, sie wüssten das genau, dass Pferde blind sind unter Tage, das ist nicht wahr. Pferde blind, mit einem blinden Pferd kann man nicht arbeiten, weil sich unter Tage die Situation auch immer verändert. Die Pferde, die blind waren, die hat man unsachgemäß nach Übertage getan, nach 5, 6 Jahren. Und wenn die dann in die Sonne, dass sie Helligkeit richten, dann waren sie geblendet. Und man sieht das ja auch, wenn man lange mal in die Sonne geguckt hat und versucht hinterher eine Zeitung zu lesen, dann muss ich das auch erst wieder darauf einstellen. Also blinde Pferde gab es nicht. Oder durch Unfall, dann ist das eine andere Geschichte.
Ja. Hast du da auch so ein bisschen Mitleid mit den Tieren gehabt? Weil jemand, der wie heute wächst, denkt, das ist eine Tierquälerei vielleicht? Nee, oder?
Das ist anders. Im Gegenteil, die haben wir als gleichberechtigte Kumpels angesehen. Die mussten ihre Arbeit tun und wir auch. Also... Ich sage immer, wenn zu mir Leute sagen, ja, die armen Pferde, vor allen Dingen die Girlies heute, nicht? Arme Pferde, ja, was arme Pferde, arme Bergleute, wir sind auch nicht dafür geboren, unter Tage zu arbeiten, aber wir mussten das machen. Und hinterher hatte man sich so an den Zustand gewöhnt, dass man gar nicht da weg wollte. Nicht?
Ja, das heißt, wahrscheinlich gab es auch Übertagepferde, denen es dann schlechter ging, weil die nicht so gut gepflegt wurden, weil für euch das
aber ich weiß nicht, wieso du darauf kommst, aber sicher doch. Man muss sich mal vorstellen, in der Landwirtschaft, nur ein Fall, da ist ein Bauer, der kommt nachts um 2 Uhr nach Hause, kriegt er erstmal Stress mit seiner Frau. Irgendwo Doppelkopf gespielt. Wo lässt er den Stress ab? Bei dem Knecht. Und der Knecht zieht morgens mit den 2 Pferden los aufs Feld. Wo lässt der wieder seinen Stress ab? Der verhaut erstmal kräftig die Pferde, nicht? Um locker zu werden. Und das ist, Auf der Zeche war es so, oder überhaupt allgemein im Bergbau war es so, es gibt ja so Gebote für, über Umgang mit Pferden. Und wenn man jetzt, ich sage mal so, wenn man auf der Zeche irgendwann erwischt wurde, dass man ein Pferd geschlagen, getreten oder sonst was gehabt hat, das war ein fristloser Kündigungsgrund. Also hütete sich doch jeder, nicht? Hat es auch gegeben, aber nicht die Mehrzahl war das nicht. Im Gegenteil, die Bergleute haben für die Pferde noch so Leckerchen mitgebracht, Zuckerrübe oder ein bisschen Hafer mitgebracht. Denn wir hatten besonderes Pferdefutter nach dem Krieg. Das war der Rückstand vom Dreschen, das Kaff sagte man dazu, und Zuckerrübenmelasse. Zuckerrübenmelasse war wieder Abfall, weil uns die Zuckerrübenfabrik in Soest war, Zuckerfabrik in Soest. Und diesen Abfall kriegten die Pferde dann. Ich machte das wieder anders, wenn ich dann so die Woche über so 10 Knollen von dieser Melasse gesammelt hatte. Das waren so richtige Knollen, wie so kleine Handbälle. Dann konnten wir 2 Flaschen Schnaps davon brennen. Aber ich brachte den Pferden dann ja dafür Hafer mit. Viel was Besseres.
Naja, wie das also unter Tage war, hat ja keiner mitgekriegt. Und den Pferden und euch ging es gut damit, ne?
Ja, sicher doch. Pferde gehörten dazu. Ja. Man muss sich mal vorstellen, Pferde ersetzen 12 Schlepper oder Karrenstößer. Seit 1850 waren Pferde unter Tage hier im Ruhrgebiet. 1830 hat man die schon im Saarland in einem Stollen geführt und hat man festgestellt, Mensch, die können ja 10 bis 12 Wagen ziehen. Da können wir ja 10 bis 12 Kinder zurücksetzen, also freisetzen, so freisetzen wollte ich sagen. Und dann war es natürlich so, dass hier im Ruhrgebiet die Pferde ja gar nicht im Schacht passten. Die Schächte waren ja so klein gehalten, dass man die Pferde nicht auf dem Korb, da waren Gefäße, hingen da drin. Um 1850 wurde noch die Kohle und Produkte mit Gefäßen hochgezogen. Und das war natürlich der Fall, dann hat man Pferde einfach im Netz gehangen und hat die hochkant runtergelassen im Schacht. Unten rausgezogen, dann ging es den Pferden wieder gut, nicht? Und da machten die auch ihre Arbeit. Dazu kommt noch, die Pferde gehören nicht den Zechen. Es war so 1, 2 Zechen, die hatten ihre eigenen Pferde. Aber im Allgemeinen würde man heute sagen Leasinggäule.
Ja.
Nicht? Es gab hier 3 große Firmen im Ruhrgebiet. Da war die Firma Van Eupen in Essen, Firma Wichert in Dortmund und in Gelsenkirchen war noch immer, komme ich nicht auf den Namen. Auf alle Fälle, die Pferde wurden an die Zechen ausgeliehen, wurden natürlich auch vernünftig versorgt von den Firmen zum Teil. Und dann gab es den Generalveterinär, der musste jedes Vierteljahr die Zechen befahren, wo Pferde halt unter Tage waren. Und jetzt kommt die Frage, wie lange, der bestimmte dann die Verweildauer der Pferde unter Tage. Nicht?
Ja. Wo du so viel mit Tieren zu tun gehabt hast auf der Arbeit, hast du dann zu Hause auch die klassische Bergmannsziege im Stall gehabt zum Beispiel? Oder?
Ja, wir hatten Kleinvieh. Ich habe 1952 das Haus mit meinem Vater gebaut, unser Haus, das wir heute noch bewohnen. Und das war eine landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle. So dass man Schweine und Kleinvieh und Hühner, sowas hatten wir dann alles, nicht? So waren dann so 2 Berufe, die man ausüben musste dann, ne?
Noch so richtig der klassische Bergmann mit, der noch ja, richtig was tut. Ja,
Plumpsklo draußen und sowas alle noch, nicht? Aber wir hatten keine, ich wohnte ja auf dem Dorf, also ich war keine, wie man so flapsig sagt, keine Kolonieblage.
Aha, wenn man das so nannte. Naja, aber das ist ja echt für dich, du hast ja sehr ganz unterschiedliche Zeiten mitbekommen. Damals mit Blumsklo und all dem und heute, das ist ja wirklich sehr, hat sich sehr viel verändert auch. Du hast erzählt, du warst Pferdeführer und hast ja viel mit den Pferden zu tun gehabt. Du hast ja vorher erzählt gerade auch, du wolltest eigentlich Förster werden und so weiter. Wäre das nicht so, warum hast du da nicht gesagt, ach, das gefällt mir, ich bleib dabei, sondern du bist dann ja nach einem Jahr dann zu einem normalen, sag ich mal, Anführungsstrichen, Bergmann dann auch geworden.
Ja, das hatte damit zu tun, mir gefiel das unter Tage. Die Vielseitigkeit und man musste sehr kreativ sein. Denn unter Tage konnte sich die Situation innerhalb von einer Minute grundlegend ändern. Ganz egal, ob der Druck kam, ob Gebirgsschlag kam und so weiter. Und dann gab es natürlich auch die dunkle Seite im Bergbau, dass wir viel Verletzte bzw. auch Tote hatten. Ja. So, damals war die Sicherheitsbestimmungen, die waren noch nicht so ausgefallen, wie sie heute sind. Also heute, das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Und die Freiheit unter Tage, das ist sowas von paradox, wenn Bergmann sagt, ich habe die Freiheit unter Tage genossen. Wer fleißig war und seine Arbeit getan hatte, der wurde von der Aufsichtsperson gar nicht befahren. Befahren heißt, hingehen, gucken, was der gemacht hat. Im Gegenteil, der Steiger, der kam mittags zum Schacht zu diesem Hauer oder auch zu mir und sagte, Horst, wie weit bist du gekommen? Dann übergab das, was ich ihm gesagt habe, heute für unseren Rapport, ja, übergab er dann der darauf folgenden Schicht. Ne? Also so mit der Freiheit, das hatte man in keiner Fabrik. Deswegen, ich hätte mich auch später nie an irgendeine Fabrikarbeit gewöhnen können. Und heute noch schon lange nicht am Großraumbüro. Ne? Also unter Kontrolle kann ich nicht arbeiten. Ich kann nur arbeiten, wenn ich selbstständig arbeite.
Ja, wir werden jetzt ein kleines Lied hören und dann werden wir noch ein bisschen mehr von dir hören wollen, wie das damals war im Bergbau und dann auch dein Museum ein bisschen kennenlernen gleich. Hier bei Eldoradio, der Schrebergarten auf Eldoradio.
Schrebergarten. Revierrevue. Schrebergarten. Revierrevue.
Und wir haben heute wieder einen Gast da, Horst Höfer heißt der, und der ist in der Reihe da mit den Zeitzeugen, die im Bergbau tätig waren. Und das ist eine Reihe, die wir zusammen heute mit dem Landwirtschaftsverband Westfalen-Lippe Industriemuseum gemacht haben, hier dem Standort Zeche Zollern, hier in Dortmund, ein ganz interessantes Museum, wo man auf jeden Fall mal gewesen sein sollte. Und da gibt es auch so eine Zeitzeugenreihe und ein paar von diesen Zeitzeugen sind jetzt im Laufe des Jahres mal hier da. Du hast gerade erzählt, du warst dann Pferdeführer gewesen und dann bist du quasi zum richtigen Bergmann oder normalen Bergmann, ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig ausdrückt, geworden. Und du hast gerade mir so kurz schon erzählt, das war ein Beruf, der dir richtig Spaß gemacht, das war der passende Beruf für dich. Mit welchen Aufgaben hattest du dann da so alles zu tun auf der Zeche und was waren so die Aufgaben, die Schwierigkeiten?
Anfänglich war es ja so, dass ich die Berglehre angetreten habe, richtig mit Lehrvertrag und mit allem drum und dran, wobei wir mit unserem kleinen Püt ein bisschen benachteiligt waren. Es gab bei uns kein Lehrrevier, das von Meisterhauern dann betreut wurde. Nein, man musste sich schon selbst alles beibringen. Man musste vieles bei den alten Hauern mit den Augen absehen und wie die sich verhielten, auch in Gefahrensituationen. Das war ganz was anderes, als wenn man so in so einem Lehrrevier arbeitet. Ja, dann gab es auch hinterher die Knappenprüfung, das heißt im Vergleich zur heutigen Berufung Gesellenprüfung. Und dann 1951 machte die Caroline zu. So lange muss man sich mal überlegen, ist das schon wieder das Zechensterben hier nach dem glorreichen Krieg, weil viel Kohle gebraucht wurde. Da waren zum Teil waren ja noch 600.000 Bergleute hier im Ruhrgebiet beschäftigt. Das war ja eine ganze Menge. Und dann hat man natürlich hinterher hier immer mehr abgebaut, unter anderem auch die Caroline. Ich hatte gerade meine Knappenprüfung hinter mir und bin dann gewechselt zu der Zeche Königsborn 2.5, die ist in Kamen-Heeren. Und da habe ich dann anschließend meine Hauerprüfung gemacht. Das war dann die sogenannte, im Vergleich mit anderen Berufen war das der Meisterbrief praktisch, die Hauerprüfung. Ja, und so gab dann eins das andere, lange Zeit kohlenlos gemacht mit Presslufthammer, so 3 Jahre im steilen Lager und im Streb sehr gefährliche Arbeiten gehabt und auch Unfälle gehabt, unter anderem auch einen Schädelbruch gehabt und dann musste selbst mit der Grubenwehr auch raus und irgendwo was los war, wenn irgendwo ein Unglück passiert war, so wie bei uns in der Nähe, da haben wir dann auch mal irgendwann mal 2 Schwerverletzte und einen Tod nach 24 Stunden rausgeholt. Das waren alles so einschneidende Maßnahmen, die man auch mitnehmen musste. Man konnte sich da nicht praktisch an die Seite stellen und sagen, oder wie man im Krieg gesagt hat, schieß durch, hol Verpflegung. Das ging nicht, man war mit integriert. Ja.
Da hast du dich dann noch runtergetraut. Also ich meine, wenn ich jetzt mal irgendwie so im Bergwerk gearbeitet und einen Schädelbruch gehabt hätte, wüsste ich nicht, ob ich mich da nochmal runtertrauen würde. Aber das hat...
Man sah das ja alltäglich, die Unfälle, wie die passierten. Und das gehörte mit zu dem Beruf. Nicht? Das war eben, ich sage immer, wenn ein Artist vom Trapez fällt, der muss auch wieder drauf. Nicht?
Ja, du hast ja eine Frau. War die da immer sehr aufgeregt, nervös oder hat die sich auch irgendwann dran gewöhnen können?
Das kriegt der Bergmann nicht mit. Und die Bergleute, die hatten irgendetwas im Gegensatz zu mir später. Die haben nie was zu Hause erzählt, was wirklich los war auf der Zeche, um die Frau nicht mehr zu beunruhigen. Meine Doris, die hat auch schon einige Male gewartet. Dann lag ich irgendwo im Krankenhaus und es war gar keine Verbindung möglich. Wir hatten noch kein Telefon. Also ist sie dann zum Nachbarort gefahren, wo dann der Bus abfuhr. Ich schmiss dann morgens beim Fahrrad dahinter im Zaun und dann hast du geguckt, oh Mann, das Fahrrad ist noch da, was ist passiert, nicht? Also für sich war das für die Frauen schon eine, ich sag mal einmal, die Bergmannsfrauen, die haben einen besonderen Status gehabt. Die litten unter einer psychischen und auch physischen Belastung. Physische Belastung war natürlich Garten, Kinder, Viehzeug. Und der Bergmann, der hat auch so einen Status, der ging ja Viehversorgung, das waren die Tauben. Also da hatte die Frau nichts mit zu tun. Der zog dann seinen grauen Kittel an und ging auf den Taubenschlag und war verschwunden. Ne? Und die Frauen waren zuständig für alles Mögliche. Und dann die Wäsche, wenn der von der Zeche kam, mit diesem schwarzen Dreckzeug, das musste ja alles gemacht werden. Aber dazu kam, wie gesagt, wenn der Mann morgens aus dem Haus ging, früher hat man gesagt, der Bergmann zieht jeden Tag sein Tor, nimmt an, halte ich für weitaus übertrieben. Das ist so ein Spruch geworden, der hat dann auch den Umlauf gemacht, aber die Frauen waren doch schon in Angst und Sorge.
Ja, dann kommt noch mit dem Schichtdienst noch dazu.
Das war auch noch eine doppelte Belastung. Ich sage immer, der Mensch ist keine Eule, dass er nachts losfliegt. Nicht? Und an und für sich, der ist ja für Tagesarbeit vorgesehen. Aber auch es gab auch Bergleute, die 30 Jahre nur Nachtschicht machten.
Ja, vielleicht ist dann diese reine Gewöhnung, dass man in so einen Rhythmus kommt, das ist vielleicht auch nicht schlecht.
Genau, das war ja nicht so schädlich, als wenn man jede Woche wechselte. Nicht?
Ja, also das heißt, du bist da gerne Bergmann auch gewesen. Ich habe mal einen getroffen, der hat auch eine Lehre gemacht. Der hat gesagt, er war froh, als er nie wieder da runter musste. Ich glaube, man muss da ja irgendwie schon Zugang zu haben oder ein bisschen geboren dafür sein, dass man den Beruf so lange machen kann, oder?
Es ist ja so, ich habe ja nachdem ich aufgehört habe, oder wenn man so sagt, nachdem ich stillgelegt worden bin, da kam von der Nachbarzeche, kam dann die Werksleitung, uns zu besuchen. Und dann hat er zu mir gesagt, du bist ja noch nicht befreit von der Zeche. Ich denke, was ist denn jetzt los? Er sagte, freitags kommst du mal rüber, dann machst du Führungen unter Tage. Und wenn man dann so Journalisten und so weiter da führt und die vorne so überheblich dann beim Vorgespräch waren, ich jogge, die muss ja auf Gesundheit auch ein bisschen überprüft werden. Ich jogge, ich bin topfit. Das waren die Ersten, die in der Ecke lagen, wenn sie mal einen Berg hoch mussten unter Tage. Ne? Das ist immer klar, da kann man sich nicht rausreden. Unter Tage hat man eine Durchschnittstemperatur von 29 Grad vor Kohle. Und aber 80% Luftfeuchtigkeit. Das ist Dschungelklima. Und das schlaucht unwahrscheinlich. Und das war natürlich auch, um mal nochmal einen Schritt zurückzugehen, nicht förderlich für die Pferde. Die mussten von der Arbeit, das machten die oft spielen. Das war nicht so schädlich für sie. Aber schädlich waren eben die klimatischen Bedingungen, nicht?
Ja, aber sie haben es ja dann gut überlebt, die Pferde. Die kamen ja hinterher auf eine Weide. Gab es doch so.
Ja, es hat noch Pferde gegeben. Die haben ja der letzte, du sagtest eben mit Zollern. Ich musste ja auf Zollern auch einige Zeit lang Vorträge halten über Grubenpferde. Und die Chefin, die Dr. Ulrike Gielhaus, ist ja eine persönliche Freundin von uns. Und so hat die ein Buch geschrieben, ein Kumpel mit vier Hufen, und hat dann aber vermerkt, dass ohne mein Mittun das Buch nicht so geworden wäre.
Ja, du hast ja ziemlich viel Erfahrung und Wissen da angesammelt.
Ja, und nicht nur mit Pferden. Ja. Diese allgemein, ich hatte, also für mich war richtig der Tag gut angefangen, wenn ich so ganz auf den Stub andere Arbeit kriegte. Nicht? Also nicht immer diesen Gleichlauf. Das ist nicht mein Leben, wenn das so praktisch wie am Strich läuft. Ich laufe manchmal neben dem Strich her.
Ja, das ist natürlich, aber gut, ich glaube im Bergbau, je nachdem welche Kohle ist, was für einen Stein ich da habe, ist jeder Tag anders, oder? Beim Abbauen?
Es gibt ja diesen alten Spruch, der heißt, vor der Hacke ist es dunkel. Das heißt, wenn man morgens anfährt, man weiß gar nicht, was auf in Zukunft. Das kann ganz schnell passieren, dass man hochfällt, dass man irgendwas anderes. Und wenn nur ein paar Wagen in der Strecke dazwischen fallen, ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Nicht? Also somit, wenn man ein bisschen pfiffig ist und ich sage immer, man muss kreativ sein, man muss ganz schnell umdenken können.
Das heißt, du hast noch nie überlegt zu sagen, doch nochmal was anderes zu machen, doch noch Förster zu werden?
Nein, das war kein Thema mehr.
Du warst dann Feuer und Flamme für den Beruf und hast ihn gerne gehabt.
Also ich sage, das schwelte auch manchmal ein bisschen das Feuer, also so aufflammten über sich. Aber es war halt erträglich. Nicht? Und man freute sich auch immer wieder auf die Familie. Und bei mir, in meinem ganzen Leben, stand die Familie im Vordergrund und dann kam der Beruf. Andere Leute, bei denen der Beruf im Vordergrund stand, die hatten natürlich das Problem, wenn sie jetzt kurzfristig entlassen wurden oder aus dem Beruf raus mussten, erstmal mit ihrem Leben fertig zu werden. Das waren Leute, die sagten zu mir, Hoss, ich weiß es nicht, wenn ich mal wegkomme, ob sich die Förderräder da oben noch drehen. Ich habe immer gesagt, wenn ihr 3 Tage von der Zeche seid, weiß keiner mehr, wie ihr heißt. Nicht? Also so wichtig nahm ich mich gar nicht dabei.
Ja. Du hast erzählt, war eine schöne Herausforderung für dich, dieser Beruf. Gab es auch Sachen, die wirklich auch noch außer diesen Schichtzeiten und den Sachen auch noch irgendwie schwierig waren oder sowas? Oder wo du sagtest, naja, das brauche ich jetzt nicht? Oder waren das schon die ganzen Probleme?
Nee, die Probleme haben andere Bergleute auch gehabt. Aber wenn man nicht, wenn man so ein bisschen auch der Obrigkeit, ich habe mein ganzes Leben nie Respekt vor Karriere gehabt. Ich hatte immer Respekt nur vor Menschen und spielt sich heute immer wieder. Und wenn man dieses Selbstbewusstsein mitbringt und drückt schon von seinem Auftreten aus, was man wert ist, dann fahren die auch einen Schritt zurück. Da wird man auch ganz anders behandelt und dann ist man auch zufrieden.
Ja, gutes Rezept scheint ja gut gelaufen zu sein, weil du bist glücklich und hinterher auch noch mit den Führungen immer wieder im Bergbau verbunden gewesen, hast auch dein Museum gemacht. Jetzt kommt nochmal wieder ein Lied hier im Schrebergarten auf Eldoradio und dann erfahren wir das, wie das zu diesem Museum kam, was deinen ganzen Garten ausfüllt mit Utensilien aus dem Bergbau.
Ja.
Eldoradio lebt mit dir.
Horst Höfer ist immer noch zu Gast hier und er berichtet aus seiner Zeit als Bergmann hier im Ruhrgebiet. Oder genau genommen in Unna war das ja, wo du Bergmann warst, wo du heute lebst. Und ich weiß, war schon in den Jahren, war ich mal bei dir, dass wir uns mal kennengelernt haben für dieses Interview. Und ich war sehr überrascht, weil ich wusste vorher, dass du ein Museum hast. Aber wenn man dann bei euch in den Garten kommt, der doch nicht ganz klein ist, sind da ganz viele Utensilien, die irgendwie mit Bergbau zu tun haben. Und wie ist es? Die Frage ist natürlich, das macht man nicht einfach mal so. Ich meine, der eine stellt vielleicht mal eine Lore in den Garten und so. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, ach, ich sammle mal all diese Utensilien und dann mache ich noch ein Museum draus und noch eins für die Öffentlichkeit. Also da muss man auch erstmal auf die Idee kommen.
Ja, erstmal darf ich dich sicher berichtigen. Das ist nicht mein Museum. Ich bin nicht allein. Ich habe noch eine Frau, die das auch mitmacht und ohne Murren und Knurren, wie man im Ruhrgebiet sagt. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre zu so einem super Team entwickelt. Bin ja schließlich auch 54 Jahre verheiratet. Das ist ja auch schon eine Ecke.
Ja, also euer Museum.
Wie unser Museum, ganz richtig. Und da lege ich auch viel Wert drauf. Und denn die Gäste, die zu uns kommen, die werden immer, die berücksichtigen in ihrem Einschreiben, in unserem Fahrbuch, immer beide. Andere sagen schon zum Teil Dream Team, aber ganz dick wollen wir es nicht machen, wir bleiben ja auch bei Deutsch. Ja, wie sind wir dazu gekommen? Man sagt ja auf der anderen Seite, wie kommt die Jungfrau zum Kind, nicht? Wir bei so einem Knappenverein aus Unna, die gibt's heute alle nicht mehr, die Jungs, die sterben ja auch alle aus. Da kamen die zu uns und wollten mal ein Sommerfest feiern. Und weil bei uns immer was los war, und dann habe ich auch Ja gesagt, dann haben wir mit denen so ein schnuckeliges Sommerfest gefeiert. Und am anderen Morgen habe ich mir das beguckt, so durchs Fenster, unseren Garten. Da waren die Blaufichten, die waren alle krank geworden von der Sitka-Laus damals. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich baue mir da in der Ecke so einen kleinen Bergbaustollen, hau die alten Tannen weg. Nicht? Und so ist das angefangen. Ich hatte da noch einen bekannten Werksleiter, der war Schurian von General Blumenthal in Recklinghausen. Und der hat mich dann versorgt mit Material. Und so sind wir angefangen zu bauen. Und da ich das allein, ich hätte doch meine Knappen dazu nehmen können, aber ich wollte das immer alleine machen und ich habe mir gedacht, ich mache das auch alleine. Hat aber nicht ganz geklappt. Ich brauchte jemanden zu festhalten und da war meine Doris die richtige Frau, die mir dabei geholfen hat. Und somit haben wir beide dann die Geschichte, die betrifft uns beide dann über die Jahre hinweg.
Das heißt, die Doris ist jetzt auch eine richtige Bergbauexpertin geworden,
ja,
über die Jahre.
Ja, sicher. Wir wollten mal in Italien, mal ein altes Bergwerk besichtigen. Ich hatte erst mal gekämpft, dass ich selber da reinkam. Und dann sagte der Leiter da, Uno Persona, ich sage, no, Duo Persona. Oh, ich sage, Duo Persona, Signora, no. Was war zum Schluss? Dann habe ich ihm gesagt, Signora Miniera. Und das war's dann. Und dadurch kam die Doris auch in diese Store rein. Also da haben wir immer schon gesagt, wenn wir was machen, und das ist ja für sich auch ganz schön, wenn es mal richtig knallt, da sind wir beide weg.
Das ist jetzt Bergmanns Humor, den man haben muss, ja, wenn man geht auf dem Pütt fährt.
Geht doch gar nicht anders.
Ja, aber das ist doch schön, weil da hat man auch im Alter noch so ein Thema, wo es auch was Neues gibt, es kommen Leute zu einem. Das ist doch eigentlich sehr schön, oder?
Ja, selbstverständlich ist das schön. Und das ist ja eben, ich sage immer, wir haben immer so zwischen 1.500 und 2.000 Gäste im Jahr zu Besuch auf unserem Grundstück. Ne? Und das macht ja unwahrscheinlich viel Spaß.
Ja, und man muss dazu sagen, das gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre. Das heißt, ihr seid ja schon deutlich im fünfstelligen Bereich an Besuchern.
Ja.
38.000 hast du mir vorhin verraten. Ja, das ist ja schon einiges.
Ja, Und ich sage einfach mal quer durch unsere Bevölkerungsschicht. Ob das jetzt Senioren sind, ob das Behinderte sind, ob das Unternehmer sind, ob das Sparkassenleute sind oder ganz egal, man kann, das wäre Unsinn, da irgendeine Gruppe hervorzuheben. Und bei uns sind die, wenn die Leute unser Grundstück betreten, dann ist jeder Mensch gleich bei uns. Da mache ich keinen Bückling, ich brauche das nicht mehr heute. Wir sind keinem verpflichtet, wir sind autark, wir haben uns auch nie sponsern lassen, sodass wir das Bergwerk oder unser Museum, wenn man besser sagt, hier praktisch ohne Subvention über 24 Jahre ziehen.
Ja, und du hast mir auch erzählt, es waren auch einige Promis und alles. Ach, alle ja, saßen ja, bei euch schon ja, auf den Stühlen.
Ja, ja. Ob das christliche Leute waren oder hier der Bischof von Münster oder egal, wie Politiker, alles Mögliche. Dann habe ich natürlich auch hier unsere Ortspolitiker, die sind natürlich auch alle bei mir im Knabenverein. Wenn die bald zu uns kamen, dann kriegen die auch gleich einen Aufnahmeschein hingelegt.
So gehört sich das. Du sammelst, hast du ein spezielles Sammelgebiet oder sammelst du einfach alles, was so...
Nein, alles, wo ich sag mal, wo Schlägel und Eisen drauf zu sehen ist, wo... Nicht? Also die Sachen, die eben mit dem Bergbau zu tun haben, vor allen Dingen historische Sachen. Aber heute brauchen wir nicht mehr sammeln. Wir haben so viel, dass wir praktisch, wenn ich da eine anderthalb Stunde Vortrag halte über die Geräte, die wir haben, das reicht. Mehr braucht man den Leuten nicht zu erzählen.
Ja. Jetzt ist gerade irgendwo was zu hören. Die Technik macht irgendwas Interessantes. Es hört sich doch fast an wie so ein Handy. Aber jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe wieder. Interessant. Ja. Was auch immer das war, hatten wir auch noch nie, wie im Bergbau hier quasi, immer wieder neue Herausforderungen in der Sendung. Auch Radio machen ist nicht ganz so einfach, wie man sich das manchmal denkt. Also, du hast ganz unterschiedliche Sachen. Die Leute können zu dir kommen. Die rufen, du hast ja keine festen Öffnungszeiten.
Nein, die rufen an und dann vereinbaren wir einen Termin. Wir haben einmal haben wir so bestimmte Sachen, die es in einem anderen Museum nicht gibt. Die haben alle irgendwo auch eine Cafeteria oder so, die anderen Museen. Und bei uns versorgen sich die Leute selber. Denn da müssen wir wieder mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Wir brauchen eine ganz andere Logistik. Und das hat sich in den Jahren so schön eingespielt. Die Gruppen, die bringen sich ihre eigenen Futteralien und Getränke mit. Und dann, das geht ganz gut ab dann. Und wie gesagt, da machen wir hinterher einen gemütlichen Abschluss. Glück auf, Lied wird gesungen, ein bisschen Gitarre gespielt und Sonstiges. Das gehört ja alles dazu.
Ja. Ja. Dann hast du, jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil der Christian mir noch eine wichtige Frage hier zugeschoben hat, die er noch beantwortet haben möchte. Ja. Genau, er möchte nämlich noch wissen, du bist ja auch bei den Zeitzeugen rein da, bei der Zeche Zollern hier in Dortmund mit dabei. Da kann man dich auch eher noch erleben. Das heißt, du bist nicht ganz ausgelastet mit dem Museum.
Wenn die mich dann anfordert, man kann ja ein bisschen mehr leisten, dann das klappt alles. Es muss für alles Zeit sein.
Ja, okay. Rentner haben ja auch keinen Beruf mehr, die haben dann auch Zeit dafür. Also, wir waren jetzt bei deinem Museum eigentlich stehen geblieben gerade. Du hast erzählt, man ruft einfach an. Kann man dazu sagen, da ruft man an und dann macht man so einen Termin einfach aus, wie es beiden passt dann, ja?
Ja, genau. Manchmal hat man schon den Termin besetzt, dann lässt sich aber immer arrangieren, denn es sind meistens Leute, die zu uns kommen, bis auf die Schulklasse natürlich. Es sind meistens Leute, die sind auch schon im Ruhestand, sodass sie auch variieren können oder variabel sind. Ne?
Gibt es auch manchmal so Leute, die sagen, das interessiert mich, ich möchte mir einfach die Geräte mal näher angucken können, kommen die dann auch schon mal vorbei?
Ja, sicher doch, klar. Wir sind nun mal eben bekannt. Die Presse hat uns immer wohlwollend behandelt, muss ich sagen. Und Fernsehen hat ja auch einiges gegeben. Wir haben jetzt 8 Fernsehproduktionen bei uns gehabt. Angefangen hat das damals mit der Aktuellen Stunde und dann hier unser Heimatsender Antenne Una. Und die erste Journalistin oder angehende Journalistin, die bei uns ein Interview geführt hat, das war Frau Heinrichs, nicht?
Die man heute aus dem WDR durchaus kennt.
Unsere Freundin, die Sabine.
Nicht? So, dann bei euch lernen die Leute den Journalismus von der Pike auf, ja?
Ja, genau.
Im Museum. Genau. Also, wir haben noch nicht gesagt, wie man dich erreicht. Du bist ja 80, bei dir ist E-Mail-Schreiben nicht so die gute Idee, man muss dich anrufen.
Nein, das würde meinen Lebensabend verkürzen. Ich mache lieber was anderes, wie vor dem PC sitzen.
Deshalb muss man dich anrufen. Unter welcher Nummer erreicht man dich, wenn man da mal vorbeischauen möchte?
Das ist die 02308, Rufnummer 479.
Genau, noch, das ist eine richtig dreistellige alte Nummer von damals. Ja. Wer hat das schon noch?
Na klar.
Und du bist noch so fit und fidel, ihr beide, dass das bestimmt noch ein paar Jahre laufen wird, euer Museum.
Wollen wir hoffen. Wir überlassen das unserer Schutzpatronin, St. Barbara.
Ja, also 10 Jahre bestimmt noch, oder?
Naja, nein, weißt du was? Es ist ja so, wer in unserem Alter nach vorne für die Zukunft plant, da lasst sich der liebe Gott kaputt.
Ja, das stimmt wiederum auch. Aber das kann ja auch bei mir so sein, da kann auch ganz schnell ganz genau. Schluss und aus sein.
Ja.
Jetzt ist schon wieder eine Stunde rum, war richtig schön, das zu hören. Sehr interessant, was du zu erzählen gehabt hast. Und ich kann nur jedem empfehlen, wer mal Lust hat, sich so Sachen mal in Ruhe anzugucken, sich mit dir vielleicht nochmal eine Runde zu unterhalten, einfach die Telefonnummer anzurufen. Sagst du sie einfach nochmal?
Die 02308, Rufnummer 479.
Genau, einen Termin ausmachen und dann einfach mal bei euch vorbeischauen.
Und dann schönen Tag verleben.
Genau, bei euch in Unna. Dankeschön, dass du hier warst und ein bisschen was erzählt hast aus dem Bergbau und über dein Museum.
Und für euch ein herzliches Glück auf.
Glück auf auch.
Eldoradio lebt mit dir. Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.